Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Episode von Ungerecht. Heute habe ich uns den Kachelmann-Prozess mitgebracht. Und das ist ein Prozess oder ein Fall, wo mir von Anfang an eigentlich klar war, als ich diesen Podcast geplant habe, dass ich irgendwann eine Episode dazu machen werde. Die Vorbereitung fiel mir tatsächlich ein bisschen schwer, weil ich von vornherein wusste, dass, wenn ich das Ganze vorstelle, ich mich immer schwarz ärgere und ich ja irgendwie schon den Anspruch an diesen Podcast habe, sachlich zu bleiben einerseits und andererseits es mir auch schwerfällt, das Ganze überhaupt strukturiert darzustellen, weil wir hier so viele Kriegsschauplätze haben in diesem ganzen Kachelmann-Prozess. Ich hoffe, dass es mir gelingt und wir versuchen uns jetzt mal strukturiert hier an die Arbeit zu machen. Die Mehrheit meiner Hörerschaft wird sicherlich wissen, worum es hier im Fall Kachelmann geht. Das ist ja auch so gerade in den Jahren 2010 bis 2012, dann auch noch bei den Prozessen später, eigentlich kaum nicht wahrnehmbar gewesen, was da im Fall Kachelmann alles passiert ist, wie die Medien das ausgeschlachtet haben. Da werden wir auch dann im Detail gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber trotzdem möchte ich, um das für uns alle nochmal zu resümieren und auch, weil ich weiß, dass ich viele jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer habe, die da vielleicht doch nicht so im Bilde sind, nochmal kurz überhaupt sagen, worum es im Fall Kachelmann geht. Wir haben also Jörg Kachelmann, der, ja, also man muss das ja mittlerweile sagen, eher eine wichtige Figur im deutschen Fernsehen war. Er war Wettermoderator, hat eigentlich, kann man sagen, Wetterimperium aufgebaut, das sich einerseits dadurch auszeichnete, dass er meteorologisch und wissenschaftlich sehr gute Wetterberichte im öffentlichen Fernsehen gemacht hat. Das Neue war aber vor allem, dass er das auf eine sehr unterhaltende, sehr bissige, sehr humorvolle, sehr originelle Art und Weise gemacht hat. Und so hat er so ein bisschen den, ich sag's jetzt mal ganz flapsig, den Sex-Appeal auch in die Wetterberichterstattung gebracht. Und das jetzt nicht durch seine eigene Erscheinung, sondern durch die Art und Weise, wie es einfach präsentiert wurde. Das war etwas Neues. Und das hat dann auch dazu geführt, dass Jörg Kachelmann über den Wetterbericht hinaus eine, ja, beliebte Figur im deutschen Fernsehen wurde, also gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen. Er hat dann ja auch seine eigene Talksendung bekommen, wo er sehr bissig, sehr humorvoll, nie um einen Spruch verlegen, das Ganze moderiert hat. Und so kann man jetzt gerade so im Stand Anfang 2010, wo wir uns ja dann später auch beim Kachelmann-Prozess oder bei den ersten Beschuldigungen bewegen, kann man sagen, dass Jörg Kachelmann also eine sehr beliebte, eine aufsteigende Figur in der deutschen Fernsehlandschaft ist. Das alles ändert sich dann schlagartig oder steht schlagartig auf dem Spiel, nachdem er von den Olympischen Spielen in Vancouver aus Kanada zurückkehrt am Frankfurter Flughafen und dort von der Polizei wegen des Tatverdachts der schweren Vergewaltigung und der gefährlichen Körperverletzung noch in der Tiefgarage festgenommen wird. Und bevor wir jetzt weitermachen mit dem Fall, ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass wir im Jahre 2021 heute rechtskräftig das Urteil haben, dass Jörg Kachelmann diese Tat nicht begangen hat. Er ist freigesprochen worden und wir haben noch ein zivilgerichtliches Urteil, das uns sagt, dass er diese Tat nicht begangen hat, das uns sagt, dass er falsch beschuldigt wurde von dem vermeintlichen Opfer Claudia D. Das ist wichtig, weil immer noch in vielen Fällen zunächst mal die Überschrift ist Vergewaltigungsfall Kachelmann und das natürlich auch ein Framing ist. Ja, für Jörg Kachelmann, dass natürlich ihn immer noch als Täter oder als potenziellen Täter mit diesem Vergewaltigungsvorwurf in Verbindung bringt. Und das ist mir wichtig für diese Podcast-Episode, dass das hier bei mir nicht der Fall ist. Dass wir also ganz klar das Bild haben, Jörg Kachelmann, der Falschbeschuldigte. Denn das ist das, worauf objektiv alle Fakten hindeuten. Das ist das, wofür wir die rechtskräftigen Gerichtsurteile jetzt haben, die das untermauern. Und das ist für mich in der Presseberichterstattung zu kurz gekommen. Und bevor wir jetzt nochmal über die Vorwürfe, über die Abläufe sprechen, ich möchte diesen Fall gar nicht in seiner ganzen Chronologie darstellen, sondern vor allem über die Dinge sprechen, die da drumherum passiert sind. Aber bevor wir jetzt uns mit diesen Vergewaltigungsvorwürfen auseinandersetzen, möchte ich, dass das schon mal klipp und klar ist, dass wir jetzt hier nicht mehr rumspekulieren müssen im Jahr 2021, hat er diese Tat begangen oder nicht oder vielleicht doch und stecken das Ganze in den Kontext, sondern das muss in unseren Köpfen jetzt einfach festsitzen, dass das eine Falschbeschuldigung war, dass das gerichtlich festgestellt ist und dass wir das alles immer unter diesem Vorbehalt auch sehen und interpretieren müssen. Was soll jetzt also passiert sein? Claudia D., das ist ja zu diesem Zeitpunkt, kann man sagen, eine Freundin Jörg Kachelmanns vielleicht. Also ich möchte auf diese ganzen boulevardesken Themen gar nicht eingehen. Aber jedenfalls scheint man behaupten zu dürfen, dass Jörg Kachelmann durchaus mehrere Geliebte hatte, auch über die Jahre. Und dass Claudia D. eben eine dieser Frauen war, die er regelmäßig besucht hat und zu der er dann eine Beziehung, in welcher Form auch immer, über mehrere Jahre schon unterhalten hatte. Also die Rede ist da meistens in den Medien von circa 10 Jahren, die man sich schon kannte. Ich kann schwer aus der Ferne unterscheiden, was da Boulevardnachrichten sind, was wirklich irgendwie gerichtlich festgestellt wurde. Fakt ist jedenfalls, die beiden hatten seit längerer Zeit eine Beziehung zueinander, bei der es wohl auch unterschiedliche Ansichten darüber gab, welchen Charakter diese Beziehung hatte. Scheinbar hat Claudia D. hier eher eine feste Liaison mit Aussicht auf ja, eine Beziehung übers Leben lang gesehen. Jörg Kachemann offensichtlich eher eine offene Liebesbeziehung. Das soll aber nicht Gegenstand dieses Podcasts sein, das hier zu diskutieren. Das ist jetzt nur wichtig, um die Beziehung zwischen Claudia D. und Jörg Kachemann zunächst mal zu verstehen. Wir sind also an dem Tag vorm Abflug zu den Olympischen Spielen, wo Jörg Kachemann sich dann Anfang Februar Richtung Vancouver aufmachen möchte. Und der Tatvorwurf ist nun so, dass Claudia D. einen Brief in ihrem Briefkasten hatte, auf dem einerseits die Kopie von 2 Flugtickets war, also einerseits das Ticket von Jörg Kachelmann und dann von dem Namen einer anderen Frau. Und es hätte eine anonyme Nachricht daneben gelegen, wo drauf stand, er schläft mit ihr oder sowas in der gleich. Also jedenfalls ein deutlicher Hinweis darauf, dass er sie, Claudia D., betrügt. Sie habe ihn dann im weiteren Verlauf des Abends, nachdem er bei ihr eingetroffen ist, damit konfrontiert und ihm erklärt, dass die Beziehung beendet sei, worauf er hin gesagt habe, dass er selber entscheide, wann die Beziehung zu Ende sei, sie mit einem Tomatenmesser ja, bedroht habe, beziehungsweise ihr das an den Hals gehalten habe und sie dann vergewaltigt habe. Das ist also jetzt in aller Kurzfassung, in aller kurzen Darstellung der Tatvorwurf gewesen. Kachelmann wurde also, wie gesagt, direkt am Frankfurter Flughafen festgenommen, kam dann circa 4 Monate lang in Untersuchungshaft, bevor endlich diese Untersuchungshaft aufgehoben wurde. Auch darüber müssen wir gleich noch sprechen. Jedenfalls wurde er dann von den Medien schon aufs Schärfste angegangen und vorverurteilt. Also in dieser Form habe ich sowas in Deutschland wirklich selten gesehen. Und man kann nicht über den Kachelmann-Prozess sprechen, ohne hier auch über die Rolle der Medien zu sprechen, die sich im Grunde überschlagen hat. Also gerade die Boulevardmedien aus dem Springer Verlag und auch die Bunte aus dem Burda Verlag. Also haben hier wirklich eine katastrophale Rolle gespielt, den Rechtsstaat mit Füßen getreten und insbesondere die Persönlichkeitsrechte des Herrn Kachelmann mit Füßen getreten. Und so ging es im Grunde dann zunächst schon fast unter, dass Jörg Kachelmann vor dem Landgericht Mannheim freigesprochen wurde, was aber auch nicht zuletzt am Gericht selbst lag. Denn das Gericht selbst hat diesen Freispruch im Grunde noch vergiftet. Ja, also sie haben im Grunde gesagt, man spreche den Jörg Kachelmann nicht frei, weil man von seiner Unschuld überzeugt sei, sondern nur, weil man eben nicht genug gefunden habe, um ihn zu belasten. Im Grunde hat man etwas kreiert, was es im deutschen Recht so gar nicht gibt, nämlich einen Freispruch zweiter Klasse. Und das lag wohl insbesondere an persönlichen Befindlichkeiten. Das lag daran, dass man ungern zugibt, dass man Unrecht hat, wenn man sich schon darauf verbissen hat, dass dieser Herr Kachelmann doch irgendwie schuldig sein müsse. Und so hat das wirklich eine völlig unrühmliche ja, Wendung genommen, dass man zwar einerseits einen Freispruch hatte, der sich aber immer noch anfühlte wie ein Schuldspruch. Ich glaube, Kachelmann selbst hat das auch immer den vielleicht doch Vergewaltiger genannt. Also alle haben so gesagt, naja, Freispruch, aber im Grunde war es ja wahrscheinlich doch und hat sich irgendwie nur mit seinem Geld und seinem prominenten Anwalt daraus geboxt. Also das war so das, was nach diesem Urteil des Landgerichts Mannheims noch hängen blieb. Und wirklich juristische Wiedergutmachung, etwas schwarz auf weiß, etwas auf Papier, hatte Herr Kachelmann dann wirklich erst im September 2016. Ich möchte uns jetzt diese ganzen Verfahrensgänge ersparen. Man kann im Grunde nur sagen, wir sind dann vor dem Oberlandesgericht Frankfurt und haben einen Zivilprozess. Also die strafrechtliche Schuld Herrn Kachelmanns ist ja längst geklärt worden, nachdem er freigesprochen wurde. Aber Herr Kachelmann hat jetzt eben gegen das vermeintliche Opfer Claudia D. Schadensersatz geklagt. Für die ganzen Aufwendungen, die er natürlich machen musste, für Gutachten, um seine Unschuld zu beweisen. Und obwohl natürlich die wirtschaftliche Existenz des Herrn Kachelmann durch diesen ganzen Strafprozess, durch diese ganze Verdächtigung, die Öffentlich-Rechtlichen haben sich ja dann auch von ihm abgewandt, zerstört wurde, darf man trotzdem davon ausgehen, dass es in diesem Schadensersatzprozess nicht wirklich um das Materielle ging, sondern vor allem darum, dass Herr Kachelmann einfach nochmal gerichtlich festgestellt haben wollte, dass er diese Tat wirklich nicht begangen hat. Im Zivilverfahren sind ja auch die Beweislasten anders verteilt. Also im Strafprozess muss natürlich zumindest theoretisch und hoffentlich der Staat einem darlegen, dass man eine Straftat begangen hat. Wenn er nicht genug findet, dann spricht er eben frei. Und im Zivilprozess ist es so, dass man selber dann im Grunde, wenn man eine Behauptung, eine Forderung aufstellt, diese dann auch beweisen muss. Und das gab Herrn Kachelmann eben nochmal die Gelegenheit, hier eigene Gutachten auch einzuholen, die im Strafprozess gar nicht verwertet wurden. Und so steht eben am Ende dieses Zivilprozesses die Feststellung des Oberlandesgerichts Frankfurt, dass Claudia D. den Kachelmann vorsätzlich und wahrheitswidrig der Vergewaltigung bezichtigte. Also das Gericht hält das eben für erwiesen. Und somit haben wir im Grunde ein, auch wenn es ja kein strafrechtliches Urteil ist, aber im Grunde haben wir hier nochmal einen glasklaren Freispruch des Herrn Kachelmann, weil hier rechtskräftig einfach festgestellt wird, dass man davon ausgeht, dass Claudia D. wahrheitswidrig diese Angaben gemacht hat. Und das wiederum wurde dann im Jahr 2016 von der Presse gar nicht mehr so wahrgenommen. Das hat man irgendwie nur noch in Nebenspalten, in ganz kleinen Artikeln gefunden. Da hatte sich die Boulevardmedien schon längst abreagiert und das passte natürlich nicht in das Bild dieses Sex and Crime Kachelmann, das man da so die ganze Zeit gezeichnet hatte. Jetzt sind wir also einmal wirklich im absoluten Schnelldurchlauf durch diesen ganzen Prozess Kachelmann gehuscht und ich weiß, was viele von euch jetzt sicherlich denken oder sich fragen. Meine Haltung insgesamt zu sexueller Gewalt, zu Feminismus, die dürfte ja eigentlich hinreichend bekannt sein. Also wer mich kennt, wird es ohnehin wissen. Wer Episode 3 und 4 gehört hat, wird es auch gemerkt haben, dass mir feministische Ideen sehr wichtig sind, dass ich sexuelle Gewalt gegen Frauen für ein großes Problem in unserer Gesellschaft halte, dass ich auch der Auffassung bin, dass unsere Justiz, unsere Exekutive dagegen zu wenig tun, dass wir immer noch ein System haben, das insgesamt von Männern gemacht ist und vor allem auch für Männer gemacht ist in seiner Auslegung. Das habe ich ja auch gerade in Episode 4 deutlichst dargelegt. Das heißt, ich bin durchaus sensibel, wenn es auch um Vergewaltigungsvorwürfe geht. Also das behaupte ich schon, das nehme ich schon für mich in Anspruch. Und das ist mir umso wichtiger zu sagen, als dass wir im Fall Kachelmann immer sehr starke Lagerbildung hatten. Wir hatten also auf der einen Seite immer das Lager, das im Grunde gesagt hat, naja, so sind die Frauen, na, sie nutzen diese Form der Beschuldigung einfach aus, um Existenzen kaputt zu machen. Und auf der anderen Seite hatten wir eben auch die Ultrafeministinnen, die irgendwie in jedem Mann das Böse gesehen haben und irgendwie nicht akzeptieren konnten, dass es vielleicht auch mal Fälle gibt, in denen das nicht so ist. Und das zeichnet eben diesen Fall Kachelmann aus. Und ich werde gleich darauf eingehen, warum ich das hier für statthaft halte, dass wir von einer Falschbeschuldigung gegen Jörg Kachelmann ausgehen und warum es auch gut ist, dass wenn man das rechtskräftig in einem nachvollziehbaren Urteil hat, das dann auch zu akzeptieren und zu respektieren. Aber ich möchte mit diesen Bemerkungen gerade auch deutlich machen, dass das, was man mir jetzt wahrscheinlich von Seiten des Lagers, nenne ich das jetzt mal des Lagers der Claudia D., das ja auch von Alice Schwarzer geprägt wurde, darauf werden wir gleich eingehen müssen, was man mir aus diesem Lager jetzt vorwerfen würde, dass ich eben auch aus diesem ja, Bereich der toxischen Männlichkeit komme und hier natürlich mich auf die Seite des Herrn Kachelmann stelle, weil ich als Mann ja gar nicht verstehen kann, worum es hier geht und wie die Probleme in der Gesellschaft sind. Also diesen Vorwurf, den möchte ich gleich mal entschieden ablehnen. Und wenn jemand jetzt den Eindruck hätte, dass dem doch so wäre, dann lege ich ihm wirklich ans Herz, sich die Episoden 3 und 4 von mir anzuhören, bevor er über mich irgendwelche Urteile fällt und mich in irgendeine Schublade packt. Denn dieser Podcast heißt nicht umsonst Ungerecht. Und natürlich können auch Männern gegenüber Ungerechtigkeiten entstehen. Und ich möchte eben kein so politischer Podcast sein, dass ich hier nur Dinge präsentiere, die auf einer ganz bestimmten Ebene liegen, die ein ganz bestimmtes Lager, sage ich mal, vertreten, sondern mir ist gerade wichtig zu zeigen, wie vielschichtig die Ungerechtigkeiten sind und was das auch für unsere Gesellschaft an Herausforderungen bedeutet. Denn natürlich ist es so, dass in vielen Vergewaltigungsfällen wir es nicht mit einer eindeutigen Beweislage zu tun haben und wir gut beraten sind, der Frau zunächst auch einmal zu glauben, das, was sie behauptet. Denn es ist fatal, wenn Frauen Opfer einer Vergewaltigung geworden sind und wir das nicht ernst nehmen und die Frau im Grunde wieder wegschicken und sie den Mut zusammengenommen hat, etwas gegen dieses Unrecht zu tun und wir sie dann quasi nochmal zum zweiten Mal zum Opfer machen. Das ist fatal. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen und nicht dazu führen, dass man im Einzelfall die Schuld des Angeklagten wirklich genau beurteilt und sich die Fakten, die Beweislage anschaut. Man darf nicht einfach sich auf an die Seite eines Lagers schlagen und dann völlig unobjektiv mit Scheuklappen einem vermeintlich gerechten Urteil hinterherrennen oder ein vorschnelles Urteil finden. Das ist nicht richtig und das ist auch das, was ich im Fall Kachelmann an vielen Seiten kritisieren muss. Denn es zeigte sich dann relativ schnell, dass zumindest so wie Claudia D. das behauptet hat, es im Grunde nicht gewesen sein kann oder dass zumindest erhebliche Zweifel an ihren Aussagen bestanden. Das lag zunächst daran, dass wir erinnern uns, diesen Brief hatten, der in ihrem Briefkasten lag, mit den Flugtickets nach Vancouver und mit dem Brief dazu, er schläft mit ihr. Ja, dieser anonyme Brief. Da stellte sich dann viel, viel später erst im Hauptverfahren irgendwann heraus, dass sie sich den selber geschrieben hat, nachdem man nämlich ihren Laptop dann doch mal untersucht hat, ihren Laptop beschlagnahmt hat, den untersucht hat und festgestellt hat, dass sie sich diesen Brief selber geschrieben hat. Ich meine, damit fängt es im Grunde schon an. Ich bin weit davon entfernt, Opfern vorzuschreiben, wie sie sich zu verhalten haben. Also ich bin immer gegen dieses Victim Blaming. Aber wenn so etwas passiert, ja, also wenn ich ein vermeintliches Opfer habe, das in der, ich sag mal, in der Geschichte, in der Version der Tat sich hier so eine Sache ausdenkt und diesen Brief selber schreibt, spätestens dann müssen doch wohl erhebliche Zweifel daran kommen, ob die Sache denn insgesamt stimmt. Das Gleiche galt natürlich für die Spuren an ihrem Körper. Sie hatte natürlich Verletzungen, also Rötungen am Körper. Und auch da sind relativ früh Zweifel aufgekommen, da die eben nicht eindeutig einer Tat zuzuordnen waren und zumindest auch die Möglichkeit bestand, dass sie sich diese Verletzungen selber hinzugefügt hat. Und durch diese vielen Zweifel, es kommt noch dazu, dass man dann auch an dem Messer, mit dem sie bedroht worden sein sollte, keinerlei DNA-Spuren des Herrn Kachelmann gefunden hat. Das wurde dann später von der Staatsanwaltschaft in den Medien auch teilweise wieder anders dargestellt. Da hieß es, man habe Spuren gefunden, aber dagegen ist dann Herr Kachelmann auch später wieder vorgegangen und schlussendlich stellte sich raus, ich mache das jetzt kurz, dass da man eben nie etwas Konkretes an diesem Messer, das gegen den Herrn Kachelmann gesprochen hätte, gefunden hat. Da Claudia D. aber offensichtlich auch gerade gegenüber der Polizei irgendwie schnell Sympathien gesammelt hat, weil man so mit ihr fühlte, weil sie das so glaubwürdig darstellte, hatte man relativ früh den Eindruck, dass man da auf der objektiven Beweislage nicht mehr ganz so genau hingeschaut hat. Ja? Und irgendwie sind dann alle dieser Schuld des Herrn Kachelmann, dieser vermeintlichen Schuld, hinterhergerannt. Und dagegen gestellt haben sich dann eben zwei prominente Gerichtsreporterinnen in Deutschland. Das ist einerseits Sabine Rückert von der Zeit, von mir sehr geschätzt, auch mit ihrem Zeitverbrechen-Podcast und Frau Friedrichsen, die eben für den Spiegel schreibt. Also jeder, der sich so ein bisschen in der Gerichtsreporter-Szene in Deutschland auskennt, der wird die beiden kennen. Und die beide haben sich halt, ich sag's jetzt mal ganz flapsig, so ein bisschen auf die Seite des Herrn Kachelmann relativ früh gestellt, weil sie eben festgestellt haben, häufig haben die auch oder verschaffen die sich auch Akteneinsicht oder sind sehr nah dran an dem Fall, sprechen mit den Beteiligten, sprechen mit Leuten auf Seiten der Polizei, Staatsanwaltschaft, dem Strafverteidiger und haben dann auch für sich festgestellt, dass es erhebliche Zweifel an der Schuld oder zumindest auch erstmal an den Aussagen der Claudia D. gab. Und somit hatten wir in gewisser Weise dort eine Parteinahme, die dann andere, auf der anderen Seite sozusagen Frau Schwarzer auf den Plan gerufen hat, die dann also gesagt hat, es könne nicht sein, dass man jetzt das Opfer in der Öffentlichkeit zerpflücke. Und sie hat dann diesen Prozess, diesen Kachelmann-Prozess zum Anlass genommen, selber auch aus der Sicht des Opfers so einen Prozess zu begleiten und zu beschreiten und hat sich dann an die Seite des Springer Verlags, auf der Seite der Bild-Zeitung sozusagen platziert, was damals mich sehr irritiert hat, um es mal vorsichtig zu sagen, dass also mit Frau Schwarzer ja eine bekannte Frauenrechtlerin dann für den Springer Verlag berichtet. Also das war für mich so ein bisschen der Anfang vom Ende der Alice Schwarzer, dass man also jemand, der feministische Position vertritt, ernsthaft sich für die Springerpresse verdingt, das hat mich damals sehr irritiert. Das eigentlich Tragische an dieser Berichterstattung von Frau Schwarzer ist für mich eigentlich, dass viele Positionen, die sie hier vertritt, dass ich mich mit denen sofort gemein machen würde, dass sie damit völlig recht hat. dass wir es natürlich immer noch mit einer Männerjustiz zu tun haben, dass wir natürlich häufig das Problem haben, dass weibliche Opfer dann zerpflückt werden, dass sie ja einfach den Tatvorwurf nicht hinreichend beweisen können und damit der Mann wieder unschuldig aus dem Gerichtsprozess geht. Also wir haben ja in Episode 6 ausführlich darüber gesprochen, welche Probleme wir auch gerichtlich haben, die sexualisierte Gewalt gegen Frauen in Deutschland ja zu bekämpfen und auch strafrechtlich dann anzuerkennen. Aber die Frage, die sich mir immer gestellt hat, wenn Frau Schwarzer hier über diesen Prozess berichtet hat, das hat sie nämlich aus meiner Sicht gar nicht, was hat das mit dem Fall Kachelmann dann konkret zu tun? Also sie hat diesen Fall Kachelmann, wo es ja am Ende des Tages um eine ganz einfache Frage geht, nämlich hat Jörg Kachelmann die ihm vorgeworfene Straftat begangen, ja oder nein? Den hat sie zu einem feministischen Kriegsschauplatz gemacht. Und das, muss ich sagen, lehne ich entschieden ab. Denn hier geht es um die Schuld eines einzelnen Menschen und am Ende des Tages dann auch um die Existenz eines einzelnen Menschen. Und es kann nicht sein, dass Herr Kachelmann dann zum Kollateralschaden einer feministischen Auseinandersetzung ist. Das kann nicht sein. Sondern ein Strafverfahren sollte man wirklich immer schlank halten. Es muss um das gehen. Es geht um diese Kernfrage der Schuld oder Unschuld des Angeklagten. Und das ist schwierig genug. Und dann auf der anderen Seite das so aufzuladen, das zu einem, ja, zu einem Exempel sozusagen hochzustatuieren, das ist eines Strafverfahrens nicht würdig. Und das hätte ich mir auch gewünscht, dass Frau Schwarzer das irgendwann merkt. Denn während Frau Rückert und Frau Friedrichsen immer den Eindruck gemacht haben, sehr nah am Prozess zu sein, sich auch in die Prozessmaterie einzuarbeiten, hatte man bei Frau Schwarzer häufig das Gefühl, dass sie vor allem durch tatsächliche Abwesenheit beim Prozess geglänzt hat und die Kameras und die Mikrofone, die man ihr dann vorgehalten hat, nur genutzt hat, um ihre Positionen zu vertreten. Bei der sich aber dann immer die Frage gestellt hat, inwiefern das jetzt konkret mit dem Fall Kachelmann in Einklang zu bringen ist. Und auch abseits von diesen beiden Lagern muss man sagen, dass sich ja die Medien hier wirklich die Finger schmutzig gemacht haben. Also was in den Boulevardmedien alles zu lesen war, das kann man sich nicht vorstellen, wie man das Sexualleben, das Privatleben des Herrn Kachelmann hier versucht hat auszuschlachten. Und im Übrigen hat man hier auch dem Rechtsstaat wirklich, also man hat ihn wirklich ausgenutzt, man kann es anders nicht sagen, denn auf der einen Seite wurden hier Frauen, also insbesondere ehemalige Freundin oder Partnerin von Herrn Kachelmann vor Gericht insofern geschützt, dass ihre Identität nicht preisgegeben werden durfte, dass die Öffentlichkeit vom Prozess, der ja an sich eigentlich öffentlich stattzufinden hat, die Öffentlichkeit da ausgeschlossen wurde. Und auf der anderen Seite haben dieselben Frauen dann ihre Story bei der Bunden verdingt, ja, und dort ordentliche Honorare dafür bekommen, dass sie ihre Geschichte dann bei der Bunden mit Fotografie verkauft haben. Also das ist wirklich unwürdig und das ist auch eines Strafverfahrens nicht mehr würdig und das ist schlicht und ergreifend ja der Missbrauch von unseren juristischen Prinzipien. Ja, dass man hier also einerseits auf Opferschutz hofft und den in Anspruch nimmt und dann auf der anderen Seite sich verdingt und in irgendwelchen Boulevardmedien dann seine Geschichte verkauft. Das ist wirklich unwürdig und das fand ich auch makaber. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da müssen wir für uns, finde ich, die Schlüsse rausziehen, dass man solche Schmutzblätter eben nicht mehr liest. Wenn man weiß, wie die arbeiten, wenn man weiß, wie die versuchen hier die ohnehin schon schwierige Situation eines Beschuldigten im Strafverfahren auszunutzen, darauf rumzureiten, alle möglichen vermeintlichen Details in der Presse breitzutreten, was ja auch nachher dann klar ist, dass es erstunken und erlogen war. Und Herr Kachelmann hat hier wirklich auch zahlreiche Prozesse gegen alle möglichen Blätter und Verlage geführt, von denen er viele auch gewonnen hat. Einige sicherlich auch verloren, aber da möchte ich jetzt gar nicht uns durch diese ganze Prozessarie führen. Also das gilt für den ganzen Fall Kachelmann. Ich kann hier nicht auch über jeden Gerichtsprozess sprechen. Das wird auch keinen Spaß machen, wenn man sich diesen ganzen Verfahrensgang immer wieder anschaut. Also da gibt es ja, glaube ich, heute noch irgendwelche Verfahren, die da immer wieder laufen. Darauf möchten wir jetzt nicht eingehen. Aber auf die unrühmliche Rolle der Medien muss man im Fall Kachelmann eingehen. Das ist ja auch schon von vielen anderen Formaten hinreichend diskutiert worden, was dann hier letztlich abging und was man auch vielleicht für eine Konsequenz daraus ziehen muss in der Berichterstattung über Strafverfahren überhaupt. Denn was dann vor dem Landgericht Mannheim letztlich passiert ist, dieser Freispruch, da hatte man das Gefühl, dass das für die Öffentlichkeit gar keine große Rolle mehr spielte. Da war das Urteil längst gefunden, da waren die Geschichten längst erzählt und die Fantasie der Leute hat sich durch die Berichterstattung dieser Boulevardmedien, durch die sensationsgeile Berichterstattung ja schon längst antreiben lassen und man hatte irgendwie das Bild, des schuldigen Herrn Kachelmann vor Augen. Und das wurde ja genau so, wurde dieses Narrativ ja auch geschaffen. Und da muss man auch eins nochmal ganz klar sagen. Ich habe dann mal ein Fernsehformat gesehen, wo die Leute in der Fußgängerzone wirklich befragt wurden, wo dann gesagt wurde, nach dem Urteil des Landgerichts Mannheim, was halten Sie denn davon? Was glauben Sie denn? Und da haben unzählige Leute auch noch gesagt, naja, ich glaube irgendwie war es wahrscheinlich doch. Oder ja, das ist nur, weil sein Anwalt ihn da rausgeboxt hat. Und die Leute haben natürlich von der Materie des Falls, das unterstelle ich Ihnen jetzt einfach mal in der Regel, gar keine Ahnung. Wir haben einfach nur die Nachrichtenformate verfolgt. Und vielleicht mag der eine oder andere den Kachelmann nicht, weil er sagt, ich fand ihn immer schon doof mit diesen albernen Wetterberichten. Und der nächste sagt vielleicht, naja, der mit seinen langen Haaren, das gefällt mir irgendwie alles nicht. Also es gibt ja viele Gründe, eine Person sympathisch oder unsympathisch zu finden. Aber man sollte wirklich sich auf die Zunge beißen, Sympathie und Asympathie zum Gegenstand eines Strafverfahrens zu machen. Das darf wirklich nicht passieren. Man muss sich nochmal klar machen, was hier passiert. Man muss sich klar machen, was dieser Vorwurf mit dem Leben eines Menschen macht. Auf familiärer Ebene, auf der beruflichen Ebene. Gerade wenn man so eine erfolgreiche Existenz wie Herr Kachelmann hat. Und natürlich auch auf persönlicher Ebene, was das mit einem Menschen wirklich macht. Denn wir müssen uns auch nochmal ganz, ganz konkret, ganz faktisch vorstellen, was hier passiert. Der Mann wird festgenommen und kommt in Untersuchungshaft. Ja. Und ich weiß, wie viele Vorurteile es gibt, dass ja die Hafträume in Deutschland so ein Paradies wären und dass die ja sogar Fernsehen haben und dass man irgendwie seinen Urlaub ja am liebsten in der JVA verbringen möchte. Vergesst das, vergesst dieses ganze Zeug. Ich kann euch wirklich eins berichten. Ich bin selber in der JVA als Praktikant gewesen. Ich habe selber viele JVAs von innen gesehen. Ich habe mich lange mit dem Schwerpunkt Kriminologie beschäftigt. Das heißt, ich habe mich auch mit Haftbedingungen in Deutschland auseinandergesetzt. Man muss das ja immer vorweg sagen. Ich glaube, dass ich da eine gewisse Expertise habe. Aber wenn ich das jetzt nicht sage, dann heißt es nachher wieder, oh, du weißt doch selber gar nicht Bescheid. Solche Nachrichten kriegt man heutzutage auch ganz gerne. Jedenfalls, ich habe durchaus Ahnung von Justizvollzugsanstalten in Deutschland und ich traue mir durchaus zu, ein Urteil zu fällen. Und ich sage euch, auch in Deutschland möchte man nicht in der JVA sitzen. Zunächst mal liegt es mal daran, dass das Schlimmste an der JVA ja der Freiheitsentzug ist. Glaubt mir, wenn ihr eingeschlossen werdet in eine Zelle, wenn ihr wisst, ihr könnt jetzt nicht einfach irgendwo rausgehen, ihr könnt nicht noch spazieren gehen, ihr könnt niemanden treffen, euer Leben ist fremdbestimmt, was den zeitlichen und örtlichen Rahmen angeht. Das macht was mit euch. Wenn immer hinter euch ein Schließer ist, immer einer, der das Türschloss umdreht, glaubt mir, das müsste man mal 24 Stunden erleben. Das macht was mit einem, ganz, ganz sicher. Davon abgesehen sind die Haftbedingungen auch nicht ansatzweise so hervorragend, wie das häufig berichtet wird. Also das kommt immer sehr stark, hängt das vom Bundesland ab und hängt auch von der konkreten JVA ab. Wir haben ja in Deutschland auch gewisse Trennungsgrundsätze, dass also eine bestimmte JVA immer Leute mit bestimmten Strafrahmen dann nur aufnimmt. Und gerade die Untersuchungshaft, das darf man ja auch nicht vergessen, ist ja, da ist ja der Beschuldigte noch gar nicht zu einer Strafe verurteilt worden, weil noch gar nicht festgestellt wurde, dass er diese Straftat begangen hat, sondern das ist im Grunde nur eine ermittlungssichernde Maßnahme. Also er wird ja im Fall Kachelmann, wurde Herr Kachelmann nur festgehalten, weil die Staatsanwaltschaft dann gesagt hat, es besteht eben Fluchtgefahr, weil Herr Kachelmann ja auch Schweizer Staatsbürger ist und ein Unternehmen in der Schweiz hat und man deshalb davon ausging, dass er womöglich dann ja, sich der Strafverfolgung auf die Art und Weise entziehen könnte. Und das muss ja dann auch gerichtlich natürlich angeordnet werden, weil es eine Haft ist. Und nur deshalb bestand dann überhaupt dieser Beschluss zur Untersuchungshaft. Aber um das nochmal klar zu machen, das ist also sowieso grundrechtlich schon ein heikles Thema, jemanden dann in Haft zu bringen, der noch gar nicht einer Straftat bezichtigt bzw. dann verurteilt wurde, schuldhaft. Und der Kachermann hat uns ja dann auch teilhaben lassen, wie er die Untersuchungshaft empfunden hat. Er hat ja auch gesagt, das wünscht er seinem schlimmsten Feind nicht. Er hat dann auch angesprochen, dass dort in der JVA in Mannheim es wohl einen beachtlichen Kakerlakenbestand gab und meinte, selbst wenn wir mal eine Apokalypse hätten, also der Fortbestand der Spezies Kakerlake wäre also allein schon durch die Anzahl der Kakerlaken in Mannheim gesichert. Jedenfalls, also ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, was er da sagt, denn alle Hafträume, die ich gesehen habe, waren nicht wirklich attraktiv und man muss sich das nochmal klar machen, die Strafe in der deutschen JVA besteht nicht darin, dass man das Leuten da mit Brot und Wasser, das Leben der Leute mit Brot und Wasser möglichst schrecklich macht, sondern die Strafe ist allein der Freiheitsentzug und alles andere muss zumindest den Mindestmaßen an Menschenwürde genügen. Und ob wir das in deutschen JVAs flächendeckend schaffen, selbst daran habe ich meine Zweifel. Also die Haftbedingungen sind wirklich nicht sonderlich gut. Und das liegt natürlich auch daran, dass man politisch damit keinen Preis gewinnen kann. Ja, also das ist eine verschlossene Welt, das interessiert die Leute, die selber nicht Häftling sind oder mit Häftlingen verwandt sind, interessiert das in der Regel nicht. Das muss man ganz klar so sagen. Aber mit diesen Stammtischparolen möchte ich dann schon mal aufräumen. Also JVA Haft in Deutschland ist nichts, was in irgendeiner Form erstrebsam wäre. Daran ändert auch nichts der Fakt, dass natürlich in irgendwelchen Diktaturen, wo man politische Gegner gefangen hält, die Bedingungen noch um einiges schlechter sind. Aber was den eigentlichen Anspruch der Bundesrepublik Deutschland angeht, halte ich die Haftbedingungen in Deutschland teilweise schon für sehr fragwürdig. Also lasst euch da nicht auf diese Parolen ein, dass Haft in Deutschland ja sowieso irgendwie ein Zuckerschlecken wäre. Dem ist nicht so. Und wenn sich da jemand dann in der Haft einen überteuerten Röhrenfernseher mit Siegel des Gefängnisses kaufen kann, dann ist das sicherlich auch kein Anzeichen dafür, dass alle Gefangenen hier in Dekadenz leben würden. Ja, also wer die Lebensqualität allein davon abhängig macht, ob man einen eigenen Fernseher auf der Zelle haben darf oder nicht, dem ist, glaube ich, auch nicht mehr zu helfen. Jedenfalls ist Herr Kachelmann ja dann nach ca. 130 Tagen zumindest aus der Untersuchungshaft erstmal wieder freigekommen. Also dieser Haftbeschluss wurde dann letztlich aufgehoben. Und man muss dazu sagen, Kachelmann wurde zunächst von einem bekannten Kölner Strafverteidiger, Rainer Birkenstock, er möge in Frieden ruhen, ist leider verstorben mittlerweile, verteidigt worden. Und der Herr Birkenstock wurde da sehr scharf für kritisiert, dass Kachelmann erst nach so langer Zeit aus der Untersuchungshaft freigekommen ist. Denn man muss dazu wissen, Untersuchungshaft ist, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ein schwerer Grundrechtseingriff und es erfordert natürlich einen dringenden Tatverdacht. Das heißt, man muss davon ausgehen, aufgrund der Beweislage, dass eine Tat sehr wahrscheinlich ist, also dass die Schuld des Kachelmann sehr wahrscheinlich ist. Und das lag ja eigentlich, so wie man das heute beurteilen kann, auf objektiver Lage nicht vor. Trotzdem ist es nicht gelungen, den Herrn Kachelmann früher aus der Untersuchungshaft zu holen. Da sind dann natürlich auch sehr konkrete Vorwürfe nachher laut geworden, ja. Dass man also bewusst erstmal den Kachelmann in der U-Haft gelassen hätte, weil das ein sehr auskömmliches Mandat wäre. Da möchte ich mich jetzt nicht zu äußern, das wäre unprofessionell, da kennen wir die Hintergründe überhaupt nicht. Aber um auch da nur noch mal klar zu machen, wie viele Nebenkriegsschauplätze dann so ein Prozess haben kann. Und später ist es dann auch folgerichtig, wie sich das angedeutet hat, dazu gekommen, dass der Kachelmann den Verteidiger gewechselt hat. Also mal zum Herrn Birkenstock, er wirkt immer ein bisschen wuchtig, also wer die Bilder nicht vor Augen hat, Herr Birkenstock, der zunächst den Kachelmann begleitet hat, ist irgendwie sehr wuchtig, kantig, auch so ein bisschen urig kölsch, hat hängende Augenlider, war also auch ein starker Raucher und hat kahles Haar gehabt, das war so ein bisschen seine Erscheinung. Und der hatte immer so ein bisschen den Ruf als Jedermannsanwalt auch in Köln. Also der hat irgendwie ja auch selber so ein bisschen damit kokettiert, dass er also von der Prostituierten bis zum Topmanager irgendwie alle Leute verteidigt hat. Hat auch eine ganz interessante Karriere hinter sich gehabt, war also zunächst erst Anwalt mit zivilrechtlichem Schwerpunkt, ist nachher auch in der Kölner Politik zugange gewesen, ist dann aber irgendwann bei der Strafverteidigung gelandet, weil er eben gesagt hat, dieser Konflikt Staat gegen den einzelnen Bürger, den findet er irgendwie interessant. Aber er ist auch, also gerade auch von der Zeit von Frau Rückert, der Gerichtsreporterin, früh sehr scharf kritisiert worden für seine Prozessstrategie, dafür, dass ihm es nicht gelungen ist, den Kachelmann früher aus der U-Haft zu bringen. Man hat ihm also insbesondere auch vorgeworfen, dass sein Konfrontationskurs mit dem Gericht im Grunde die Atmosphäre nur vergiftet hat. Denn es wirkte so ein bisschen so, als wäre die Prozessstrategie des Herrn Birkenstock nur Nebelkerzen zu zünden. Also er hatte Befangenheitsanträge gegen die ganze Kammer gestellt, er hat Dienstaufsichtsbeschwerden gegen die Staatsanwaltschaft eingereicht und das sind halt Maßnahmen, wo man von vornherein wissen muss, und das weiß auch jeder Anwalt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass man damit Erfolg hat. Was es letztlich dann am Ende nur bewirkt, die Ablehnung dieser Anträge, dass natürlich die Atmosphäre nicht mehr gut ist, dass die Atmosphäre vergiftet ist. Und gerade in einem solchen Fall, wo man ja davon ausgehen kann oder wo wir heutzutage wissen, dass die Beweislage eigentlich so war, dass im Grunde von einer Schuld Herrn Kachelmanns überhaupt nicht ausgegangen werden konnte und man die aus dem Weg hätte räumen können mit sachlichen Argumenten, mit Gutachten, wirft das schon ein bisschen die Frage auf, warum man hier diese Manöver startet. Denn ich bin ganz ehrlich, wenn ich selber keine Ahnung von dem Prozess habe und dann höre, dass Befangenheitsanträge gestellt werden, dass Dienstaufsichtsbeschwerden gegen die Staatsanwaltschaft geführt werden, dann klingt das für mich immer so, als wäre an dem Vorwurf durchaus etwas dran und jemand versucht hier nur abzulenken, jemand versucht hier nur auf Zeit zu spielen. Und mit so einer Prozessstrategie tut man dann sicherlich dem Kachelmann keinen Gefallen. Das muss man an der Stelle ganz klar so sagen. Und so haben dann eben auch wirklich Teile der Medien, also wie gesagt, insbesondere die Zeit, dem Birkenstock hier wirklich die Kompetenz abgesprochen, gerade für solche Sexualstraftaten. Also da war im Grunde schon der Tenor, ja, das mag ein guter Strafverteidiger sein, aber für ein Verfahren dieser Art und dieser Größenordnung ist er dann doch, reicht dann die Kompetenz doch nicht aus. Und man hat dann irgendwie immer schon den Namen von Johann Schwenn ins Spiel gebracht. Das ist ein sehr, sehr bekannter Hamburger Strafverteidiger, der uns auch in diesem Podcast sicherlich an anderer Stelle nochmal begegnen wird. Hat auch im Remsmar-Prozess gewirkt oder hat damals Jan Ullrich vertreten, also wirklich einer der bekanntesten deutschen Anwälte. Und der sollte eben dazugezogen werden. Und man geht davon aus, dass Herr Birkenstock das nicht wollte, ihn nicht ins Team holen wollte. Und das hat dann letztlich dazu geführt, dass Herr Kachelmann sich ja, von Herrn Birkenstock sozusagen getrennt hat und einen Verteidigerwechsel dann angestrebt hat. In der Folge wurde dann hier auch der konkrete Einfluss von Frau Rückert diskutiert, also inwiefern es denn redlich ist, wenn die Medien so einen Einfluss auf einen Verteidigerwechsel nehmen, wenn sie das sozusagen auch mit der Methode machen, zu sagen, wenn sie jetzt ihre Prozessstrategie nicht ändern, Herr Birkenstock, dann schreiben wir schlecht über sie oder sprechen ihnen öffentlich die Kompetenz ab. Das wurde diskutiert, das war ein weiterer Kriegsschauplatz, auch das möchte ich nicht bewerten, weil ich nicht nah genug dran bin. Ich mag jedenfalls nur sagen, wenn es Frau Rückerts Feststellung war, dass diese Prozessstrategie von Herrn Birkenstock nicht zum Ziel führt, und man angesichts der Beweislage, die ja durchaus Zweifel an den Behauptungen der Claudia D. gesät hat, eine andere Prozessstrategie hier als besser gesehen hat, dann hat Frau Rückert damit jedenfalls völlig recht. Und somit ist es ja dann auch folgerichtig dazu gekommen, dass Johann Schwenn der neue Verteidiger des Herrn Kachelmann hier war. Und das hat wirklich auch Sinn gemacht. Und jetzt einfach auch nur noch mal, um zu deutlich zu machen, was für ein Wechsel das auch in der medialen Berichterstattung gemacht hat. Also Herr Birkenstock wirkte immer ein bisschen rau und ruppig den Medien gegenüber. Ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt war oder ob das einfach auch eine Frage des Typen ist. Ja, also jeder, der gerne in Köln verkehrt, der weiß, dass dieses raue, ruppige so ein bisschen auch zum Stadtbild gehört. Also wenn man in Köln irgendwo ins Brauhaus geht, der Kürbis, also so wird da der Kellner genannt, der wirkt auch auf Außenstehende häufig etwas unfreundlich, rau, ruppig, urig, eigensinnig. Und so war das bei Herrn Birkenstock immer auch. Und man hatte ein bisschen das Gefühl, dass diese mediale Abneigung damit noch weiter befördert wurde. Ja, und das dem Kachelmann eigentlich noch mehr dann letztlich prozessual auch wehgetan hat. Und das wird es auch bei dem Gericht und bei dem Staatsanwalt so gewesen sein. Und Herr Schwenn ist jetzt sicherlich nicht dafür bekannt, bei Gerichten und Staatsanwälten besonders beliebt zu sein. Aber ich denke, wenn das der Anspruch eines Strafverteidigers wäre, dann wäre man auch auf dem falschen Dampfer. Herr Schwenn ist aber von der Art her auch ganz anders. Herr Schwenn ist irgendwie ja etwas hanseatisch kühler, würde ich sagen. Dann aber auch in seiner Prozessstrategie, in seiner Art und Weise, wie er mit den anderen Prozessbeteiligten kommuniziert, auch sehr, sehr scharf. Also sehr scharfsinnig, sehr bissig, stets intellektuell, aber auch durchaus Abteilung Attacke. Und das hat dann dem Kachelmann oder der Prozessstrategie sicherlich auch gut getan. Wobei man, das muss man ganz klar sagen, auch nicht das Gefühl haben konnte, dass Herr Schwenn jetzt dazu beigetragen hätte, dass sich das Verhältnis zwischen Kammer und Angeklagten da irgendwie gebessert hätte. Aber das ist sicherlich auch nicht sein Job. Er hat ganz klar gemacht, wie die Beweislage ist. Er hat da deutlich darauf hingewiesen. Und ich glaube, es waren dann auch Mitglieder der Kammer vor dem Landgericht, die dann nachher gesagt haben, sie kamen sich teilweise vor wie Schuljungen, ja. Also wie Schuljungen, die belehrt wurden von dem Herrn Schwenn. So kann man sich auch im ungefähr seine Kommunikationsart vorstellen, die er häufig vertritt. Er ist wirklich scharf, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ein idealer Strafverteidiger, der auch immer weiß, welcher Mittel er sich bedienen muss. Und es ist ganz klar, dass man als Strafverteidiger häufig keinen Beliebtheitswettbewerb gewinnen kann. Wer also nochmal genau etwas über die Rolle der Strafverteidigung hören möchte, dem empfehle ich nochmal Episode 6, da bin ich auch darauf ausführlich eingegangen. Und dieser Fall ist ja geradezu exemplarisch dafür, warum Strafverteidigung so wichtig ist. Wenn wir uns hier anschauen, wie riesig der Belastungseifer sozusagen des Gerichts und der Staatsanwaltschaft ist, die hier unbedingt etwas finden möchten, dass da etwas dran ist an diesem Vorwurf dem Kachelmann gegenüber. Und irgendwie gefühlt nur das sehen, was für seine Schuld spricht und nicht die tausend Sachen, die gegen seine Schuld sprechen. Dann merkt man wieder, wie wichtig ein guter Strafverteidiger ist, der Partei ergreift. Und Herr Kachelmann hat das nachher auch beschrieben, dass er sich an der Seite des Herrn Schwenn dann wirklich gut gefühlt hat. Da gab es dann auch noch die Anekdote, ich habe das irgendwo gelesen, dass Herr Kachelmann, der ja mittlerweile auch einen jungen Sohn hat, diesen mit zweitem Namen Johann genannt hat, also nach seinem Strafverteidiger Johann Schwenn. Daran sieht man schon, wie eng dann auch das Verhältnis zwischen den beiden sein kann. Sicherlich auch mit einer gewissen Distanz, Distanz und Nähe, da bin ich auch schon drauf eingegangen in der Verteidigung, immer die zwei Gegenspieler. Aber daran sieht man, wie wichtig ein Beistand ist. Und Beistand ist nicht nur rechtlich gemeint, sondern eben auch persönlich. Da wird Herr Schwenn, glaube ich, dem Kachelmann wirklich geholfen haben, durch diesen Prozess zu kommen. Und dann muss man sich eben auch konfrontativ mit der Kammer anlegen, aber auf einer sachlicheren, auf einer objektiveren Beweislagenebene. Und das hat der Schwenn eben in diesem Prozess gemacht. Und so ist es ja dann auch gekommen, dass der Freispruch vor dem Landgericht Mannheim dabei rausgesprungen ist. Aber da hatte man dann schon das Gefühl, dass das Tischtuch irgendwie so zerschnitten war zwischen der Kammer und zwischen dem Kachelmann, dass sie es nicht ertragen konnten. Dass sie es nicht ertragen konnten, jetzt einfach hier den Kachelmann freizusprechen. Wenn man sich jetzt fragt, wenn sie ihn so sehr nicht gemocht haben, warum haben sie ihn dann nicht einfach schuldig gesprochen, liegt das natürlich auf der Hand. Es gab einfach objektiv kaum etwas, wo man diese Schuld wirklich hätte dingbar machen können. Und das heißt natürlich, dass ein solches Urteil vor dem BGH niemals Bestand gehabt hätte. Und das wissen natürlich auch die Richter dann in Mannheim. Sie hätten ein Urteil gegen Kachelmann wäre dort sofort einkassiert worden, weil es eben einer rechtlichen Überprüfung nicht standgehalten hätte, weil es eben offenkundig falsch gewesen wäre. Und so waren sie quasi dazu gezwungen, hier den Kachelmann freizusprechen. Aber vermutlich aufgrund der Asympathie gegenüber Kachelmann und seinen Verteidigerteams und aufgrund ja, der deutlichen Position, die man ja im Vorhinein schon bezogen hat, hat man es offensichtlich für nötig gehalten, mit dem Freispruch nochmal diesen Tritt in die Weichteile zu vollstrecken, von dem ich schon am Beginn des Podcasts gesprochen hatte, nämlich zu sagen, wir sprechen dich zwar frei, aber wir sind von deiner Unschuld nicht überzeugt. Und zwischen den Zeilen konnte man deutlich lesen, wir sind eigentlich von deiner Schuld überzeugt, wir haben nur nicht genug in der Hand, um das für einen Schuldspruch auch zu untermauern. Und das ist wirklich unredlich, das ist nicht angemessen und das ist auch nicht Aufgabe eines Gerichts. Und da wird dann im Grunde die Unschuldsvermutung in ihr Gegenteil verkehrt. Und gerade an dem Punkt wirkt es so lächerlich, dass dann Claudia D. und ihr Gefolge kommen und genau dieses Gericht als Männerjustiz bezeichnen. Ja, da muss man schon fast in einem feministischen Wahn sein, um dieses Gericht, was sich so an Herrn Kachelmann festgebissen hat, ja, und bis zuletzt versucht hat, ihm irgendwie ans Bein zu pinkeln, dieses Gericht jetzt als Männerjustiz zu bezeichnen. Ja, das ist wirklich schon absurd. Und ich habe ja in Episode 4 so viele Fälle angesprochen, wo man wirklich sagen konnte, ja, das ist Männerjustiz. Das ist wirklich Männerjustiz. Hier wird nicht die Rolle, die Perspektive der Frau beachtet. Aber hier in diesem Fall in Mannheim war es gewiss nicht so. Das war eher ein typisches Beispiel dafür, wie blind ein Gericht werden kann, wenn es einem Vorwurf folgt. Und das färbt dann leider auch auf die Bevölkerung ab. Denn man denkt natürlich schon, ach, da ist der Kachelmann seit 4 Monaten in Untersuchungshaft, da gibt die Polizei seinen Namen preis. Da nimmt man also diese Vorverurteilung in Kauf, ja, dann wird ja schon was dran sein. Das ist halt das, was sich in den Köpfen der Leute festsetzt, dieses, dann wird ja schon was dran sein. Die Polizei nimmt ja niemanden 4 Monate fest und bringt den Namen in die Medien, wenn da nichts dran ist. Und da muss man dann an der Stelle schon sagen, diesen Automatismus gibt es eben nicht. Ja, und das hat dieser Fall dann sehr deutlich gezeigt. Also dann bitte vorsichtig sein mit, naja, wenn man in so einen Sog des Verfahrens kommt, dann wird ja schon was dran sein. Das ist ein ganz, ganz fataler Gedanke und das ist für mich eine der Schlüsselszenen, die man aus diesem Kachelmann-Prozess, aus dieser Falschbeschuldigung gegenüber Herrn Kachelmann rausnehmen kann. Dass eben dieses, da wird schon was dran sein oder da kann ja vielleicht doch schon was dran sein, dass das ein ganz, ganz gefährlicher Gedanke ist. Und dass das sicherlich auch ja, dem Kachelmann wehtut, wenn er heute immer noch seinen Namen in der Verbindung mit diesen Vorwürfen liest. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass ich hier zumindest in dem Podcast eher die Verbindung mache, Falschbeschuldigung und Kachelmann. Das soll das Thema des Podcasts eigentlich sein. Ich möchte jetzt noch mal kurz auf diese Mediengeschichte eingehen. Ich meine, klar, auf der einen Seite haben wir die Boulevardmedien, die befruchten sich täglich gegenseitig mit irgendwelchen neuen Stories. Der bekannte Wettermoderator und sein komisches Sexualprivatleben, die finden das irgendwie natürlich ganz, ganz toll und können das super als tägliche Seifenoper ausschlachten. Ja, das haben wir jetzt alle verstanden. Aber auf der anderen Seite haben wir dann die Medien, die einen höheren journalistischen Anspruch haben und haben jetzt also namentlich dann die Zeit und den Spiegel gehabt, die dann relativ früh Positionen, ich sag's mal ganz abrupt, pro Kachelmann bezogen haben. Und jetzt ist ja die Frage, inwieweit ist das legitim, weil Frau Schwarzer ja das kritisiert hat. Ich denke, das ist sehr, sehr legitim, denn der Anspruch gerade bei Frau Rückert und bei Frau Friedrichsen war ja schon, sich objektiv in diesen Fall einzuarbeiten. Und ihre Aufgabe ist es ja gerade, sich dann relativ früh im Prozess aufgrund objektiver Einsichten, die sie in den Fall von Beteiligten kriegen, eine Meinung zu bilden. Also deswegen muss ich grundsätzlich mal sagen, ich weiß nicht, woher diese Mär vom vermeintlich neutralen Journalismus kommt. Also ich höre das immer wieder, stellt das doch neutral dar, seid neutral. Das ist totaler Schwachsinn. Journalismus darf aus meiner Sicht in dem Sinne gar nicht neutral sein. Klar, Journalismus sollte nicht von vornherein eine Seite wählen. Journalismus sollte Objektivität als Anspruch haben, keine Frage. Aber Journalismus ist doch gerade nur dann für die Demokratie auch nützlich, wenn er Meinungen enthält. Und genauso ist das mit diesem Podcast hier auch. Natürlich bieten wir Meinungen an. Natürlich bieten wir dem Hörer oder im Fall der Presse dann dem Leser etwas Persönliches, etwas, eine Leistung sozusagen an, uns aufgrund objektiver Fakten dann auch eine durchaus subjektive Meinung und eine Einsicht zu bilden. Und wenn jetzt hier Frau Rückert und Frau Friedrichsen Einsicht in die prozessualen Abläufe haben und auch in die ja, Vorwürfe, in die Vorgänge bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft und die den Eindruck haben, auch gerade aufgrund ihrer Erfahrung, da stimmt was nicht und an diesem Vorwurf scheint nicht viel dran zu sein, das dann auch so zu berichten, das ist doch völlig legitim und das liegt in der Natur der Sache. Ja, das muss ich doch mal ganz klar sagen. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass Frau Schwarzer ja durchaus auch Teil dieser journalistischen Bewegung war, die das Privatleben des Herrn Kachelmann dann kritisiert hat, die also jetzt darauf eingegangen ist, wie viele Liaisons er hatte und wie redlich das ist, wenn ein Mann dort angeblich Frauen die Hochzeit verspricht und sich dann doch aus dem Staub macht. Mal ganz unabhängig davon, dass ich überhaupt nicht beurteilen kann, was an diesen Vorwürfen gegenüber Herrn Kachelmann stimmt und was nicht stimmt, muss man einfach auch mal sagen, es geht uns überhaupt nichts an. Es hat mit dem Strafprozess nichts zu tun und es geht uns schlicht und ergreifend nichts an. Und wenn Herr Kachelmann die Partner öfter gewechselt hätte als die Unterwäsche, es geht niemandem was an und insbesondere auch die Boulevardmedien und Frau Schwarzer nicht. Und ich möchte nur eins an der Stelle sagen. Man stelle sich mal vor, wir hätten es hier mit einer weiblichen Beschuldigten zu tun gehabt und die Presse hätte ihr vorgeworfen, was sie doch für ein Flittchen sei. Frau Schwarzer wäre die Erste gewesen, und zwar völlig zu Recht, die darauf hingewiesen hätte, dass es uns überhaupt nicht zusteht, das Sexualleben, das Privatleben einer Frau in der Öffentlichkeit breitzutreten. Und das, was dann für eine Frau gilt, das muss auch für einen Mann gelten. Das gilt auch für Herrn Kachelmann. Es ist einfach unredlich, wie sein Privatleben auseinandergenommen wurde. Und dass Frau Schwarzer sich auch nur in irgendeiner Form daran beteiligt hat, ja, zeigt, dass sie ihrem eigenen Anspruch offensichtlich nicht gerecht wird. Daher finde ich also diese Lagebildung im Journalismus oder in so einer Begleitung eines Gerichtsverfahrens durchaus normal. Ich hätte mir halt nur in dem Lager auf Seite von Frau Schwarzer bzw. der Claudia D. gewünscht, dass man nicht immun gegen Argumente und immun gegen die Beweislage ist. Also das muss ich wirklich kritisieren an der Stelle, dass man da dann nicht in der Lage war, sich dann auch vielleicht nachher einfach zu entschuldigen oder nochmal klarzumachen, dass man hier an der falschen Stelle den feministischen Schaukampf geführt hat. Ja, denn wie gesagt, es kann nicht sein, dass Herr Kachelmann der Kollateralschaden hier einer feministischen Debatte in einem Strafverfahren ist. Das gehört da einfach nicht hin. Der eine oder andere wird sich vielleicht auch an die Szene erinnern, die dann Jahre später passierte. Frau Schwarzer war an der Uni Köln, um da einen Vortrag zu halten. Ich glaube, es ging in dieser ganzen Vortragsreihe vermutlich auch um Sexualität und Strafrecht. Und auch da hat Frau Schwarzer wieder unheimlich viele gute, richtige und wichtige Dinge gesagt, die ich sofort unterschreiben würde. Aber auch da stellt sich dann wieder die Frage, wie das Ganze mit dem Kachelmann-Prozess irgendwie in Einklang zu bringen ist und warum sie sich irgendwie so beharrlich geweigert hat, auch anzuerkennen, dass sie durchaus Stellung gegen Herrn Kachelmann bezogen hat, auch wenn sie das ja dann immer wieder abgestritten hat. Aber dadurch, dass sie eben hier diesen feministischen Schauplatz aufgemacht hat bei einem Strafprozess, hat sie das natürlich ganz klar getan. Und was das Interessante an diesem Vortrag war, dass dann in der Fragerunde, die sich dem Vortrag anschloss, in der breiten Hörerschaft des Hörsaals plötzlich Herr Kachelmann sich erhob. Ja, sein Strafverteidiger Johann Schwenn saß auch neben ihm. Und natürlich wurde er dann von der Mehrheit der Studentenschaft dort ausgebuht. Das ist natürlich ganz klar, wenn wir eine Hörerschaft haben, die dort sensibilisiert ist für diese feministischen Fragen auch. Da war natürlich für die Mehrheit Herr Kachelmann immer noch eher ein Sündenbock. Das fand ich etwas schade, aber insgesamt war dieser Auftritt dann wirklich nochmal skurril, kann man sich auf YouTube auch nochmal angucken. Und er hat dann im Grunde auch gezeigt, was für ein ja, Konflikt da zwischen den beiden immer noch schwelte. Aber wie er dann aufstand und sagte, mein Name ist Jörg Kachelmann, Frau Schwarzer hatte ihn nämlich aufgrund der Beleuchtung im Hörsaal nicht zunächst erkennen können, das war irgendwie schon ein legendärer Auftritt, den man sich durchaus nochmal anschauen kann. Ich habe jetzt die ganzen unzähligen Verfahren, die Herr Kachelmann dann auch zivilrechtlich noch verfolgt hat, gar nicht angesprochen, weil es jeglichen Rahmen sprengen würde. Was ich grundsätzlich einfach nochmal sagen möchte, ist, dass ich Bewunderung für Herrn Kachelmann habe. Er hat für sein Recht gekämpft, er kämpft im Grunde auch bis heute und er hat sich eben nicht versteckt und das finde ich auch wirklich beachtlich. Also wir haben das auch bei vielen Opfern von Falschbeschuldigungen, dass sie dann nachher trotzdem untertauchen, weil natürlich sie im Grunde für die Öffentlichkeit verbrannt sind. Und Herr Kachelmann hat von vornherein ist da sehr offensiv mit umgegangen, hat auch wieder seine eigenen Formate geschaffen, hat auch ein Institut für Meteorologie, glaube ich, geschaffen, also eine Wetterfirma, die auch wieder im Marketing, im Öffentlichkeitsbereich ja durchaus wahrnehmbar ist. Und das finde ich großartig. Und er hat ja auch immer wieder Interviewformate im Fernsehen gehabt, ist also durchaus schon wieder ein bisschen zurück auf den Bildschirm gekehrt. Und das nötigt mir eine Menge Respekt ab. Und in irgendeinem Interview habe ich auch mal gelesen, sein Lieblingslied sei I Won't Back Down von Johnny Cash. Das passt irgendwie. Und so eine Stärke kann ich im Grunde nur bewundern. Und wir sollten wirklich nicht immer in diesem Schwarz-Weiß-Denken verbleiben. Ich bin der absoluten Auffassung, man kann hier wirklich Stellung für Herrn Kachelmann beziehen. Man kann auch einfach anerkennen, dass Herr Kachelmann in dieser Konstellation das Opfer ist und nicht der Täter, dass er nämlich das Opfer einer Falschbeschuldigung geworden ist. Und trotzdem, und das tue ich ja auf der anderen Seite, ja, feministische Ideen vertreten und trotzdem einfach der Meinung sein, dass uns im Strafrecht es an einigem mangelt, um das Unrecht gegenüber Frauen dann aufzuarbeiten. Das widerspricht sich doch nicht. Warum müssen wir immer so schwarz-weiß denken und immer diese konkreten Lager bilden, indem man sofort meint, ach, du bist also im Fall Kachelmann pro Kachelmann, ja gut, dann weiß ich ja, was du für einer bist. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass es uns gelingt, differenzierter zu denken. Dass man eben auf der einen Seite gesellschaftliche Dinge ansprechen kann und auf der anderen Seite aber auch sich ganz konkret die Fälle anguckt und aufgrund der objektiven Beweislage dann dort entscheidet und nicht aufgrund irgendwelcher Weltbilder, die man meint, vertreten zu müssen. Das ist eben nämlich nicht angemessen. Falls sich noch jemand fragt, was denn jetzt hier aus unserer Claudia D., dem vermeintlichen Opfer und der eigentlichen Täterin in diesem Fall geworden ist, die Staatsanwaltschaft hatte dann auch ein Verfahren wegen Freiheitsberaubung gegen sie eingeleitet, denn ich meine, durch die falsche Aussage hätte sie den Kachelmann ja ins Gefängnis bringen können und wollen. Das Verfahren ist letztlich eingestellt worden, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, wir haben keinen hinreichenden Tatverdacht. Was da dann wieder genau die Hintergründe sind, ist wirklich schwer zu sagen. Es ist am Ende des Tages ein bisschen unbefriedigend, dass wir es hier mit einer Täterin zu tun haben, die dann irgendwie doch noch ganz gut wegkommt. Also aus ihrem Lager wird man sagen, die Frau ist Opfer eines Justizskandals geworden und ist jetzt als Falschbeschuldigte bezichtigt und leidet darunter. Aber im Grunde habe ich das Gefühl, dass sie immer noch aus dieser ganzen Konstellation wirklich als Gewinnerin hervorgeht, weil sie sich eben dann durchaus die Taschen voll gemacht hat, ja, indem sie die Interviewrechte exklusiv verkauft hat und sich da an die Bunte verdingt hat. Und auf der anderen Seite wir einen Jörg Kachelmann haben, der eben, das ist, glaube ich, schon wahrscheinlich zu sagen, nie wieder diese Stellung erreichen wird, beruflich und einfach materiell und auch was den Leumund und was das Image angeht, die er vorher hatte. Ja, und das ist natürlich schon eine gewisse Ungerechtigkeit, die uns auch dann ja viele Fragen aufwirft. Ja, wie ist das überhaupt mit Verdachtsberichterstattung? Wie zulässig ist das? Und was bringt uns überhaupt die Unschuldsvermutung juristisch, wenn wir auf der anderen Seite in den Medien eine Vorverurteilung haben und wenn Leute da durch den Dreck gezogen werden, um damit kräftig Profit zu machen? Also das sind sicherlich schwerwiegende Fragen, die dieser Kachelmann-Prozess hier aufwirft und die auch der Grund sind, warum ich das Ganze ansprechen wollte, weil hier die Ungerechtigkeit schon wieder greifbar wird. Und wie gesagt, ich denke, Sympathie und Asympathie sollten eigentlich nicht der Maßstab sein, dass man Leute hier dann verurteilt oder nicht verurteilt. Es ist sicherlich auch so gewesen, dass Herr Kachelmann immer jemand war, der den Mund aufgemacht hat. Das ist ja, wie gesagt, heute auch noch, ist auf Twitter ja auch sehr aktiv. Und der hat damals im Grunde gesagt, es ist halt in der Gesellschaft bei manchen so in den Köpfen, dass Frauen sozusagen ein Opferabo haben. Und dieses Wort Opferabo wurde dann nachher zum Unwort des Jahres gewählt. Und ich verstehe auch die Problematik daran, warum man sich daran aufstößt. Wie gesagt, in die allermeisten Vergewaltigungsfälle sind natürlich nicht so konzipiert, dass die Frau sich das ausgedacht hat. Und es ist auch ein Riesenproblem, das hatte ich ja schon erläutert, dass viele Frauen natürlich auch aus Mangel an Beweisen, aus Angst gar nicht zur Polizei gehen, weil wir auch gar nicht oft die Strukturen haben, um die Frau da gut aufzunehmen. Und da missfällt das natürlich vielen. Aber wenn Herr Kachelmann mit dieser Aussage Opferabo meint, dass die Frau nicht automatisch das Opfer ist, ja, und das auch mal umgekehrt in der Konstellation sein kann, dann hat er natürlich völlig recht. Und so differenziert muss unser Weltbild dann schon sein, dass wir das auch anerkennen und dass wir da in der Lage sind, damit zu arbeiten. Und natürlich mag sich jetzt der ein oder andere fragen, lieber Daniel, warum bist du dir denn so sicher? Kann es nicht doch sein, dass uns hier der Herr Kachelmann einfach mit einem unheimlich guten Anwalt, mit einer unheimlich guten Medienkampagne einen Bären aufgebunden hat und es geschafft hat, sich um seine strafrechtliche Verantwortung herumzudrücken? Kann das nicht sein? Natürlich kann das sein. Aber es gehört zu einem Rechtsstaat eben auch dazu, dass man irgendwann Rechtsfrieden dann akzeptiert. Und den akzeptiere ich auch dann, wenn ich das Gefühl habe, dass jedenfalls das Urteil nicht völlig ungerecht und an den Haaren herbeigezogen ist. Und das habe ich hier nicht. Ich habe mich schon zur damaligen Zeit so nah an den Prozess begeben, wie man sich als Nicht-Prozessbeteiligter eben an einen Prozess begeben kann. Habe für mich schon frühzeitig auch erhebliche Zweifel an der Schuld des Herrn Kachelmann gehabt und das hat sich dann über die Jahre immer weiter bestätigt. Und wenn wir dann ein für mich nicht anfechtbares, inhaltlich überzeugendes Urteil haben und das Ganze rechtskräftig auch festgestellt ist, dann muss man eben auch mal dem Rechtsfrieden zuliebe es gut sein lassen und auch sagen, wir stehen jetzt dazu. Und gerade weil dem Herrn Kachelmann dann so viel Gegenwind auch entgegengebracht wurde, fand ich es besonders wichtig, auch persönlich Stellung zu beziehen. Und das ist mein Standpunkt hier in dem Fall. Dass natürlich immer im Leben ja, die theoretische Möglichkeit besteht, dass doch alles anders ist und dass man sich doch irrt. Das darf nichts daran ändern, dass man hier einfach dann auch mal den Rechtsfrieden akzeptiert und Stellung bezieht. Ich weiß, dass der heutige Podcast, was die Struktur angeht, etwas durcheinander ist und sicherlich der rote Faden manchmal so ein bisschen Kurven schlägt. Das ist mir ganz bewusst, dafür möchte ich mich entschuldigen. Das liegt aber auch ein Stück weit einfach daran, dass ich bei dem Fall Kachelmann immer so emotional auch angepackt bin, dass ich irgendwie einfach so ein bisschen drauf losplappern muss. Deswegen war mir das von vornherein klar, dass es heute schwierig wird, da Ordnung in die Folge zu bringen. Was mir nur noch mal wichtig ist, an der Stelle auch zu sagen, das Feedback, was ich auf dem Podcast bekomme, ist zu 98% wirklich großartig, ist positiv und ermutigt mich auch sehr. Die anderen 2%, die ich bekomme, übrigens ausschließlich von Männern interessanterweise, die werfen mir dann oft vor, dass ich mich mehr auf die Fälle konzentrieren sollte und mehr neutral Bericht erstatten sollte. Da kann ich nur noch mal daran appellieren, was ich schon vorhin gesagt habe, hier keine Meinung anzubieten, hier einfach nur Wikipedia artikelartig die Fälle vorzulesen. Das ist sicherlich nicht meine Art, wie ich einen Podcast gestalten werde. Und meine Meinung muss nicht jedem gefallen, das ist mir ganz klar. Aber das ist gerade Sinn des Podcasts, meine Stimme auch zu erheben. Und da werde ich einen Teufel tun und hier mit meiner Meinung hinterm Zaun halten. Also das sei an der Stelle nur noch mal kurz gesagt. Ich möchte, um noch mal ein bisschen Ordnung da reinzubringen, quasi noch mal so die fünf wichtigsten Punkte aus dem Fall Kachelmann, aus dem ganzen Prozess Kachelmann hier kundgeben, damit wir nochmal wissen, worum es mir hier eigentlich ging. Also einerseits muss man erstens natürlich sagen, das Bestreben im Strafverfahren, Frauen als Opfer ernst zu nehmen und ihnen zu helfen, die Gewalt gegen sie auch dann justiziabel zu machen, darf sicherlich nicht dazu führen, dass wir so einen blinden Belastungseifer haben und einfach völlig unabhängig von der objektiven Lage dort dem Mann hinterherrennen und ihn dann für nichts und wieder nichts verurteilen. Wir sollten also den Strafprozess nicht gesellschaftspolitisch aufblähen. Zweitens muss man sicherlich sagen, dass mediale Berichterstattung die Unschuldsvermutung ad absurdum führen kann, da nämlich auch gerade insbesondere während in der beschuldigten Phase euphorisch berichtet wird, dann wenn es sich dann doch als unwahr herausstellt, wie es im Fall Kachelmann war, die Beschuldigung, es dann niemanden mehr interessiert. Also da wird wirklich dann die Unschuldsvermutung ins Groteske geradezu verzogen. Und drittens muss ich auch noch mal sagen, dass auch Gerichte und Staatsanwaltschaften insofern Menschen sind, als dass sie sich selbst ungern Fehler eingestehen. Und das kann eben zu der gefährlichen Situation führen, wie wir das hier hatten, dass sich so ein Sog bildet, aus dem man dann wirklich nur mit sehr, sehr guter und bedachter Prozessstrategie, sprich mit einem guten, entschlossenen Strafverteidiger wieder rausfinden kann. Und der letzte Punkt wäre natürlich noch ganz klar zu sagen, wir haben das gerade in den juristischen Sachverhalten oft so, dass die Rolle des Täters und die Rolle des Opfers ganz klar definiert und festgelegt scheinen. Und das ist in der Praxis eben nicht so. Da kann auch mal aus dem vermeintlichen Opfer ganz schnell ein Täter werden und umgekehrt. Das hat uns sicherlich die Falschbeschuldigung zulasten des Herrn Kachelmann hier auch gezeigt. Ich weiß, dass wir in der letzten Stunde jetzt wirklich durch viel, viel durchgerast sind und ich hoffe, dass ihr meiner Argumentation trotzdem noch folgen konntet. Ich hoffe, ich habe euch da nicht zu viel zugemutet. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback auch zu dem Fall. Wie gesagt, ich hatte den Fall Kachelmann immer schon so im Hinterkopf, darüber zu berichten, aber habe ihn ganz bewusst nicht an den Anfang meiner Podcast-Tätigkeit gestellt, weil mir eben klar war, dass dieser Fall in jeder Hinsicht schwierig wird. Ich hoffe, es ist mir trotzdem einigermaßen gelungen, das irgendwie präsentabel hier darzustellen und wünsche euch auch mit dieser Episode viel, viel Spaß. Ich freue mich, von euch zu hören und wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.